Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Lasst uns dieses Lied jetzt die nächsten 45 Minuten im Kopf behalten, okay? Even when I don't see it, you're working. Nicht einmal, wenn ich es nicht sehe, bist du trotzdem am Arbeiten. Wenn ich es nicht spüre, bist du trotzdem am Arbeiten. Wir haben heute ein süßes Thema, wurde angekündigt, die sogenannte süße Versuchung. Nein, ich werde nicht Kuchenrezepte von vorne vorlesen, das mache ich heute nicht. Aber es geht ums Thema Versuchung. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema und trotzdem hat es so eine Randerscheinung bei uns, bei den Christen oder auch in den Gemeinden. Man spricht nicht so gerne über Versuchung, oder? Das ist was ganz Schwieriges. Wer wird denn gerne schon versucht? Eigentlich niemand. Wer wird versucht? Eigentlich jeder und jede. Und trotzdem sprechen wir nicht darüber. Ich möchte damit anfangen, dass wir ein wenig unterscheiden von Versuchung und wenn nicht getestet oder wenn getestet wird. Oft hört man, dass Jesus versucht wurde vom Teufel. Ich sage euch, und das ist meine Meinung, das ist mein Stand der Dinge, für mich eine schräge Vorstellung, dass Jesus in Versuchung gerät. Ich bringe ein ganz praktisches Beispiel. Achtung, Hardcore. He? Da steht eine wunderschöne, nackte Frau vor dir. Und dann geschieht was bei vielen, Männern vor allem. Dann kommt Versuchung. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass Jesus einer nackten Frau begegnet, ist der Gedanke ziemlich komisch, dass Jesus jetzt damit ein Problem hat und versucht wird. Und trotzdem ist in der Bibel davon die Rede, und da möchte ich ein bisschen reingehen, damit wir da differenzieren. Als Beispiel Matthäus 4, diese Geschichte kommt nicht nur im Matthäusevangelium vor, da geht es darum, dass Jesus in die Wüste geführt wird. Da heißt es Matthäus 4,1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Aber David, da steht jetzt, er wurde versucht. Danke, dass ihr fragt. Gut, wir gehen da mal rein. Das machen wir ganz kurz, aber es ist mir ganz wichtig, dass da unterschieden wird auch. Das Wort, das hier steht, wo es heißt versucht, ist das Wort peirazo. Peirazo heißt getestet werden. Das ist ganz was Wichtiges. Das heißt also, was hat Jesus damals gemacht in Matthäus 4 oder was wurde gemacht? Jesus musste zum TÜV. MFK. Er musste vorne rein und jetzt nehmen wir schnell die Geschichte mit. Wann war das? Und jetzt möchte ich das als Ermutigung für nachher bringen. Das war, nachdem er sich taufen ließ, der Heilige Geist auf ihn kam und dann kam er zum TÜV. Da vorne steht ein Becken. Freut euch für alle, die getauft werden heute. Ihr seid nachher TÜV-bereit. Halleluja. Das heißt also, Jesus wurde getestet vom Teufel. Ich finde ganz spannend, dass der Schluss von dieser Testung oder von diesem Versuchszeit, zum Beispiel beim Lukas-Evangelium Schluss hieß es, die Versuchung war vorüber und der Teufel ging. Das heißt, der Test war durch. Dann gibt es noch ein anderes Wort und das ist eben die Versuchung, das heißt peirasmon und heißt in Versuchung geraten. Und häufig wird im Zusammenhang mit Gläubigen oder mit den Menschen genau dieses Wort benutzt, was heißt, wir geraten in Versuchung oder die Versuchung als Nomen. Und eben nicht diese Testung, wie es eigentlich Jesus durchlaufen hat. Das kommt sehr, sehr wenig vor. Gut, wie ist diese Testung am Schluss gewesen? Das lesen wir in Matthäus 4, Verse 9 bis 11, was heißt, der Teufel spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das heißt, der Teufel hat Jesus mitgenommen auf einen hohen Berg und hat ihm die ganzen Ländereien gezeigt, hat ihm die Welt gezeigt und gesagt, wenn du jetzt niederfällst auf die Knie und mich anbetest, gebe ich dir das alles zum Besitz. Wäre für uns auch ein rechter Test, nicht? Stell dir vor, machen wir das mal ganz greifbar, da kommt einer, Der hat sehr viel Geld, Milliardär, sagt, ich bin gegen Christus. Und wenn du jetzt auch sagst, du bist gegen Christus und wenn du mir dienst und wenn du mich quasi anbetest, dann gebe ich dir 50 Millionen. Jetzt wird es ruhig, merkt ihr. Jetzt hören wir den Ventilator besser. Wie würden wir antworten? Wie würdest du antworten? Versteht ihr, für uns ist das sehr fern und weit weg, weil das vermutlich nicht einfach so geschieht, so ein ganz krasses Beispiel. Aber für viele Christen auf der Welt ist es Daily Business. Die kriegen eine Waffe an den Kopf gehalten und dann heißt es, und jetzt sag, dass du nicht an Christus glaubst, sonst erschießen wir dich. Ich merke, ihr kennt das von mir, ich möchte euch zuerst einfach so ein bisschen richtig... Dann können wir den Aufbau dann umso besser machen. Gut, er wurde also auch auf diesen Hügel gestellt, hat gesagt, wenn du jetzt vor mich hinkniest, dann gebe ich dir das alles zum Besitz. Und dann sagt Jesus in Matthäus 14, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und im Vers 11 heißt es dann, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten ihm zu und dienten ihm. Als Christus in der Wüste war, wurde er getestet vom Teufel. Und ich glaube, dass es für uns ein Zeugnis dessen ist, dass eben der Sohn Gottes dort steht und nicht ein Mensch allein in menschlicher Gestalt. Weil wenn dir die ganze Macht angeboten wird, die der Teufel ja versucht zu verkaufen, dann widersteht der Mensch, wenn er Jesus nicht hat, vermutlich nicht. Aber der Sohn Gottes besteht diese Prüfung. Und am Schluss dieser Prüfung, dieses Tests, geschieht was? Es kommen Engel, die ihm dienen. Das heißt, er wird versorgt, es ist alles da, was er braucht. Er wird umsorgt von denen, sind die dienstbaren Geister, die ihn dann begleiten. Ich finde das sehr, sehr spannend. Interessant für uns, oder diese süße Versuchung, die tönt manchmal so fern. Oder sie tönt manchmal so, ja, ich habe da nichts zu tun mit Verbrechen, mit irgendwelchem Diebstahl oder mit Totschlag oder was auch immer. Oder so, wenn wir Sünde im Kopf haben, oder, und wir dann uns um das drehen. Aber Versuchung ist eigentlich nur etwas, das uns angeboten wird, ich sage es mal so, und wo wir dann eine Reaktion darauf zeigen. Und ich möchte heute eigentlich gar nicht so sehr über die Versuchung selbst sprechen, weil das hat jeder für sich und jede für sich selbst schon erlebt, wo dass wir versucht werden. Ich werde euch einige Geschichtlein aus meinem Leben erzählen, um das greifbar dann zu machen. Aber ich möchte euch eigentlich sagen, es geht nicht so sehr um die Versuchung selbst, sondern um etwas anderes. Wenn wir das lesen, zum Beispiel Johannes 1, 1 bis 3, oh, das wäre, glaube ich, 1. Johannes, Entschuldigung. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Also, liebe Leute in meinem Alter, alles gut. Nee, das wäre die nächste Versuchung, oder? Ah, das betrifft nur die Jungen, jetzt höre ich nicht mehr zu. Ja? Gut. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. In diesem Spruch, finde ich, ist schon sehr viel drin. Sehr, sehr viel. Auf der einen Seite, dass Leidenschaften manchmal eben auch Sachen sein können, die dich wegbringen vom Weg, der Gott eigentlich für dich bereit hat. Das ist tricky, oder? Nicht jede Leidenschaft ist gleich wirklich das, was Gott vorbereitet hat für dich. Kann ja auch sein, dass du die Leidenschaft hast, willkürlich Katzen zu erschießen in deiner Nachbarschaft. Gut, das wäre für mich okay. Aber das ist nicht das, was Gott vorbereitet hätte. Es kann sein, dass du eine Leidenschaft hast, dass du dich jedes Wochenende zu betrinkst, bis du nicht umfällst, weil du das toll findest. Und trotzdem ist nicht das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann heißt es hier, dein Ziel soll sein, dass du ein Leben führst in Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Friede, das erfüllt ist von diesen Dingen. Und dann kommt gleich noch ein Tipp hinzu. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Könnte man auch so schnell drüber lesen, oder? Warum wollen wir Gemeinschaft? Warum ist uns Gemeinschaft so wichtig? Genau darum. Verstehst du, wenn du in Versuchung gerätst, und das, wie gesagt, geraten wir alle, dann ist nicht entscheidend, was die Versuchung dir mitteilt, sondern wie wir darauf reagieren. Und wenn du alleine bist und dich isolierst, ist es viel schwieriger, darauf zu reagieren, als wenn du Gemeinschaft hast mit anderen Menschen. Und zwar mit den Menschen, die Gott auch kennen. Ist hier so beschrieben. Also, Versuchungen sind überall. Wichtig ist nur, wie wir darauf reagieren. Das wäre ein Screen. Tada! Cool. Ein halber Screen, ein Dreiviertel-Screen. Gut, okay. Das wäre für mich so ein Keypoint, oder? Versuchungen sind überall, aber das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie reagiere ich denn auf Versuchung? Was mache ich denn, wenn Versuchung kommt? Es ist eine Utopie oder es ist auch eine ganz komische Vorstellung von Gnade, wenn wir denken, dass wenn wir unter Gnade stehen, dass Versuchung kein Thema mehr ist in unserem Leben. Ich bin jetzt unter Gnade, mir geschieht nichts mehr. Oh. Wenn dem so ist, komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir. Ich will ein Stück davon. Ich glaube, wir haben mit der Gnade alles in die Hand gekriegt, um der Versuchung zu begegnen und eben unsere Reaktion darauf zu trainieren. Und jetzt haben wir einen riesigen Zuspruch, wenn es um dieses Thema geht, einen ganz großen Zuspruch von Gott selbst. Das steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und jetzt geht es nicht um die Frage, die können wir gleich beantworten, ob Gott dich in Versuchung bringt. Nein, Gott bringt dich nicht in Versuchung, es ist menschliche Versuchung. Aber Gott weiß, dass du in Versuchung gerätst und was macht er? Er schafft sogleich auch den Ausgang aus dieser Versuchung. Das wäre jetzt ein inneres Schweizer Halleluja. Ja, das freut mich jetzt aber. He? Ich komme da wieder raus aus dem Seich. Das ist doch eine super Zusage, oder? Gott schafft den Ausgang genau in dem Moment, wo die Versuchung da ist. Wie sieht das aus? Oder wie kann das aussehen? Wir gehen jetzt mal ganz praktisch weiter, was da der 1. Korinther sagt in den folgenden Versen. Also jetzt kommt diese Versuchung. Und jetzt heißt es hier im 1. Korinther 10, Vers 14 und 15, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst oder heißt auch flieht von der Versuchung. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Und dann heißt es im Vers 16, und jetzt kommt gleich die Beurteilung. Was mache ich? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das heißt, in diesen paar Versen wird eigentlich etwas schon aufgezeigt, wie wir auf Versuchung reagieren können. Gott schafft den Ausweg. Wie schafft er den Ausweg? Er schafft den Ausweg hier in Form dessen, dass wir an Jesus Christus denken, durch das Abendmahl. Dass wir an das Blut denken, das er vergossen hat und dass wir an den Leib denken, den er hingegeben hat. Das heißt, die Versuchung kommt und dann werden wir erinnert oder wir lassen uns erinnern an das Werk von Christus am Kreuz. Wie kann das aussehen? Jetzt bringe ich ein Beispiel. Ich hoffe, ihr habt mich nachher noch lieb. nein, Gott. Ich hatte mal so eine lustige Versuchung. Ich bringe jetzt das mal so runter auf den Alltag. Also das war nicht Alltag, das war eine spezielle Sache. Ich war im Militärdienst, WK, im Wallis, am Viertel von der Welt. Komme nach Hause, bin noch im Militärgewand. Dann klingelt es an der Türe, damals habe ich alleine gewohnt. Klingelt es an der Türe Und dann steht da eine Frau vor der Tür. Und mein erster Gedanke war so, holla Zippi, wer hat dich denn gesendet? Ja, wenn man weiß, WK, 3 Wochen mit 150 Männern, dann steht eine Frau vor der Tür, die nicht so übel aussieht. Und dann sagt sie als nächsten Satz, bin ich hier richtig? Du hast doch angerufen und meine Dienste bestellt. In dem Moment denke ich mir, Scheiße. Dann sage ich der lieben Dame, nein, ich habe keine Dienste bestellt. Dann haben wir herausgefunden, es waren meine Militärkollegen, die mir eine Frau aus dem Sexgewerbe bestellt haben, die dann bei mir klingelt und sich dann vorstellt als, hallo, du hast mich doch gerufen. Gut, jetzt steht da Klein Dave. Und jetzt kommt ja dieses Versuchungsthema, oder? Und ich bin jetzt einfach ganz offen mal, oder? Dann denke ich mir, ja gut, 100 Franken hätte ich, glaube ich, noch da. Und dann kommt sofort ein Quergedanke, nein, das machst du nicht. Dann kommt das Nächste, dann denke ich mir, weißt du, die muss ich jetzt zum Teufel jagen. Da kommt der nächste Gedanke, nein, das machst du auch nicht. Und dann beginnt bei mir ein Krieg. Der Krieg dauert nicht so lange, das ist heute zum Glück, das sind Sekundenbruchteile. Damals war es noch etwas länger, weil der Krieg war in oberer und unterer Körperhälfte vorhanden. Das dauerte etwas mehr. Dann stand also diese Frau und dann beginnt sie zu weinen. Und da denke ich mir, ja super, das ist jetzt nett. Das weint die auch noch. So wüst bin ich jetzt auch nicht, oder? Es sind alles so Gedanken, wo du dann einfach dastehst und denkst, oder, begegnest diese Versuchung. Und dann plötzlich kam ein Gedanke. Dann plötzlich kam das Ding, Jesus ging doch auch zu den Prostituierten. Jesus hatte doch Gemeinschaft genau mit diesen Menschen. Jesus brachte doch das Wort der Freiheit und den Segen zu diesen Menschen. Jesus liebt diese Frau bedingungslos. Und dann stehe ich immer noch da und denke, ja, ich auch. Und dann plötzlich kommt der Gedanke, die weint. Da ist doch etwas, das nicht gut. Dann bitte ich sie herein. Und danach war diese Frau fast 4 Stunden bei mir und hat einfach ihre Lebensgeschichte erzählt. Sie hat ihre Sorgen erzählt, sie hat ihren Druck erzählt, den sie hat, warum, dass sie das tut, was sie tut, was ihr Herz bewegt, wo ihre Leiden sind, wo sie den Ausweg nicht mehr sieht, was alles da ist in ihrem Leben, das kaputt ist. Und ich saß 4 Stunden immer noch in der Militärmontur da, zusammen mit einer Frau, die keinen Ausweg mehr sah aus ihrer Situation. Und am Schluss habe ich mit ihr gebetet. Nach 4 Stunden ging sie wieder. Und nein, wir hatten keinen Sex. Habe ich das gekonnt? Als Mann, boah, wenn ich ein Foto hätte, ich sage euch Männer. Nein, ich habe das nicht gekonnt als Mann. Aber ich konnte das, warum? Weil ich ans Kreuz von Christus erinnert wurde. Und im nächsten Schritt wurde ich erinnert, was hat denn Jesus getan? Und hat er mal Begegnung gehabt mit Prostituierten? Ja, natürlich hat er das. Und plötzlich ging die ganze Geschichte in mir los und ich dachte mir, nee, die schickst du nicht weg. Aber nein, du gehst mit der auch nicht ins Bett und nein, diese 100 Franken besser für ein gutes Steak. Halleluja. Ich wurde erinnert ans Werk von ihm. Was mich befähigt hat, der Versuchung zu widerstehen und nicht nur das, sondern es war Segen daraus geworden am Schluss für diese Frau. Und übrigens auch für mich. Wisst ihr, wie toll dieses Gefühl danach ist, wenn du da bist und du hast einen Menschen begleitet, für 4 Stunden durftest du teilhaben an seinem Leben und die ganze Story, die eigentlich der Beginn war, nämlich, dass diese Frau gerufen wurde von meinen Freunden, damit ich Spaß habe, gar kein Thema mehr ist, sondern sie Befreiung erlebt und du selbst auch. Und dann hat was Gott gemacht? Er hat bereits den Ausweg geschaffen, als diese Situation entstand. Halleluja. Toll, oder? Ich habe heute noch Freude dran. Ja. Jetzt werden wir immer wieder ermahnt, auch was wir denn nicht tun sollen, oder? Wenn so Versuchung kommt, da gibt es zum Beispiel einen Spruch im Epheser 4,25, was heißt: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder oder Gemeinschaft oder untereinander verbunden. Wir werden also hier aufgefordert, legt Lüge ab. Das ist ein Teil dessen, was ich glaube, wie wir mit Versuchung umgehen können. Verstehst du? Versuchung ist häufig einhergehend mit Lüge. Das ist das, was Satan kann, was der Teufel kann. Er kann uns anlügen. Und die Lüge ist nicht immer gepaart mit Schwefelgeruch und mit Feuer irgendwo. Die Lüge kann auch gepaart sein mit ganz tollen, wohlriechenden Dingen. Du wirst verführt zu etwas, weil du jetzt gerade eine super tolle Momentum hast und dann kommt jemand, der dir ein Geschäft vorschlägt, das eigentlich dich im Nachhinein zerstören würde, aber es tönt im ersten Moment sensationell. Es ist trotzdem eine Versuchung, eine Lüge, die da startet. Und jetzt werden wir aufgefordert, das heißt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ich bringe auch hier ganz ein praktisches Beispiel und das ist ein Herzenswunsch von mir, liebe Church, das ist wirklich so, das ist echt ein Herzenswunsch. Wir haben im Leitungsteam darüber gesprochen. Kennt ihr dieses, du kommst am Morgen hierher, dann wirst du gefragt, wie geht's dir? Und ich sage jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mein Beispiel. Ich nehme mein ganz aktuelles Beispiel. Ja, genau. Da haut es mir gleich die Tasse runter. Ein ganz aktuelles Beispiel. Gestern Abend durfte ich einen ganz tollen Abend erleben bei Dani und Corinna zu Hause. Wir hatten eine Weindegustation. Die hat Dani super gut gemacht. Nur Onkel Dave ist nicht so ein Alkoholtrinker im Normalfall. Und jetzt hat Klein Dave da 11 Gläser Wein gehabt. Und die Predigt war noch nicht vorbereitet. Ja, und dann ging ich nach Hause und ich hatte wirklich einen Brummschädel. Also ganz übel, oder? Vielleicht kennt ihr das, habt ihr auch schon mal erlebt. Und dann war ich zu Hause, war dann so am Tisch, hab gedacht, mach den Laptop auf und jetzt mache ich noch den Rest der Predigt. Das Fleisch hat dann gesagt, nein. Ich bin dann ins Bett und heute Morgen aufgewacht. Ich war fit, aber ich war müde. Und jetzt komme ich hierher, jetzt kommst du in die Church. Und jetzt kommen Leute auf dich zu, die umarmen dich oder die sagen dir Hallo und dann sagen sie, wie geht's dir? Meine Antwort war, ja, geht so. Ich hatte gestern einen Suff, aber heute Morgen war es schon wieder deutlich besser. Ich habe Wahrheit gesprochen. Aber wie oft komme ich hier rein, dann werde ich gefragt, wie geht's dir? Und dann sage ich, super, alles gut. Jawohl, voll toll, ich habe ja Jesus, alles gut. Wisst ihr, natürlich wahr, wir haben Jesus, klar, mit Jesus ist super. Aber trotzdem ist es eine Lüge, geht mir nicht gut. Ich war müde, ich war niedergeschlagen. Warum sage ich dann nicht die Wahrheit? Vielleicht will ich mich noch selber schützen, habe keine Lust, um jetzt mit jemandem darüber zu sprechen, wenn es dir nicht so gut geht. Aber wäre es dann nicht ehrlicher, wenn wir sagen, weißt du, heute geht es mir nicht so gut, aber ich mag gerade nicht darüber sprechen. Ist gut so. Boah, spürt ihr was? Wahrheit, oder? Legt die Lüge ab. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in der Predigt. Gemäß der Psychologie lügt ein Mensch ca. 200 Mal am Tag. Und das sind natürlich Sachen wie, wie viel Uhr ist es? Jetzt steht hier bei mir 11 Uhr 11 und dann sage ich, es ist 10 nach 11. Stimmt ja nicht, ist 11 nach 11. Klar, gehört dazu. Aber ist streng genommen eine Lüge. Oder? Das heißt, legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, und gerade hier werden wir aufgefordert als Gemeinde, tut dies untereinander. Denn ihr seid ja verbunden, ihr seid ja Brüder und Schwestern. Wir sind ja im Geiste verbunden miteinander. Das heißt nicht, dass ich jetzt reinkomme und gleich einen Seelenstriptease mache bei jedem, der kommt. Aber genauso kann ich doch einfach sagen, heute geht es mir nicht so gut, aber ich mag nicht darüber sprechen. Das ist doch viel ehrlicher, als wenn du dem begegnest und dann sagt er, oh, super. Nein, es geht super, alles gut, Halleluja. Kennt ihr das? Und dann merkst du aber so von Körpersprache und allem, was dir entgegenkommt, stimmt zwar nicht, aber ich frage gar nicht nach. Ich bin so ein ekliger Typ für die, die mich kennen. Ich frage nach. Ja. Dann lesen wir im Epheser 4, 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Auch wieder, da gibt es Situationen, da werden wir versucht, zum Beispiel nehmen wir jetzt in die Partnerschaft. Die Versuchung ist da, dass du rechthaberisch wirst. Das betrifft die Männer nicht.
Amen.
Amen. Halleluja. Das ist auch eine Versuchung. Rechthaberei. Und dann beginnst du und dann hast du irgendeine Argumentation miteinander und so fort, oder? Und jeder korrigiert den anderen. Ich weiß, es geschieht euch nicht, mir geschieht das. Und dann weiß ich ja auch ganz viel und dann erhebe ich mich darüber und dann am Schluss, was passiert? Die Sonne geht unter, ich gehe ins Bett und wir sind verkracht. Die Versuchung hat gesiegt. Letzten Endes die Selbstgerechtigkeit, die da angedockt wird. Dass du dir selbst deinen Weg bahnst, weil du ja selbst weißt, was läuft, weil du ja selbst gut beurteilen kannst. Wenn es dann religiös wird, dann sagst du noch, Jesus hat gesagt, ich mir meiner selbst, kommt dann die nächste Botschaft und die Sonne geht unter. Warum erzähle ich euch das, was da so geschieht? Es gibt neben dem, dass wir erinnert werden an das Werk von Christus am Kreuz, und ich glaube, das ist das Größte wirklich, das es gibt, gibt es auch noch eine Aufforderung in Bezug auf Versuchung, auf das, wie wir mit dem umgehen sollen. Und das ist nämlich der nächste Vers, Epheser 4, Vers 27, steht in diesem Kontext, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Und ich sage euch eins, das tönt so einfach. Und das ist ein tricky point. Das richtige tricky point, gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn ich unterwegs bin und solchen Sachen ausgesetzt bin, die da auf mich reinprasseln, dann geschieht bei mir ganz vieles, was da abgeht in dem, was ich jetzt euch erzählt habe. Auf der einen Seite dieses Werk von Christus, das ich vor Augen habe. Auf der anderen Seite, dass ich weiß, ich soll dem Teufel keinen Raum geben. Das hat mit mir zu tun, das ist eine aktive Handlung. Ich sage es ganz einfach, der Teufel ist immer so stark, so viel Raum wie er bekommt. Der Teufel definiert oder wird definiert über den Raum, den er kriegt. Der Teufel ist nicht per se einfach stark. Die Lüge ist nicht einfach allgegenwärtig und allmächtig. Das ist sie nicht. Sie ist immer nur so stark, wie sie auch den Raum dafür erhält. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt erleben, wo ganz vieles auf der Welt passiert, haben wir schon darüber gesprochen, da kommt so viel Information. Und jetzt werden wir herausgefordert, als Christen, die mit Jesus unterwegs sind, zu unterscheiden. Wie? Mit dem Wort. Und wenn etwas dem Wort widerspricht, ist für mich schon mal klar, dann kann es nicht von Gott sein. Dann ist es der Teufel, der die Sache verdreht. Und was mache ich dann? Dann proklamiere ich das Wort darüber. Ich werde erinnert vom Heiligen Geist, das ist seine Aufgabe. Der Heilige Geist zeigt mir, was im Wort steht. Und jetzt bringe ich euch mal ein ganz praktisches Beispiel auch hier wieder. Jetzt werde ich mir gleich nochmals Fans machen. In der heutigen Zeit, sehr aktuell, schon längere Zeit, Thema Ernährung. Die Ernährung ist so ein Thema, das die ganze Welt umspannt, ist eine übrigens der größten Industrien, die es gibt, wo am meisten Geld gemacht wird damit, über gesunde Ernährung und so weiter, Vital Balance und so weiter, Intermediate Fat, alles, all das Zeug. Und jetzt komme ich, da kommt eine Szene, da bin ich am Fleisch vorbereiten. Dann kommt jemand, der kein Fleisch isst, legt da etwas hin und sagt, ich hätte das gerne gebraten. Dann sage ich, klar, cool, mache ich, kein Thema. Dann kommt der Satz, naja, irgendwann kommst du dann auch zur Erkenntnis. Und jetzt zeige ich euch, was bei mir abgeht. Vielleicht, dass ihr ein bisschen versteht, warum mir das so wichtig ist, wie wir mit dem umgehen. Jetzt kommt eine Versuchung auf mich zu. Hätte mir das jemand vor 2 oder 3 Jahren gesagt, ich hätte ihn gleich geplättet. Und zwar mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich hätte auch noch die Bibel zitiert, im Negativen. Hätte ich gemacht. In diesem Moment kommt das alles hoch in mir. Dann kommt 1. Timotheus 4. Könnt ihr nachher nachlesen, wenn ihr wollt. Da steht, am Ende der Zeit werden Menschen kommen mit Irrlehren und euch verführen. Die werden euch sagen, was ihr essen dürft, was ihr nicht essen dürft, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Liegt mir ganz vorne hier. In dem Moment liegt das ganz vorne. Dann nehme ich es zurück. Warum? Weil sofort dann kommt, gewinne ich jetzt diesen Menschen fürs Evangelium, wenn ich das tue. Gewinne ich diesen Menschen, wenn ich jetzt ihn konfrontiere und sage, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch keine Erkenntnis, bla bla. Nein. Innerlich, versteht ihr, denke ich mir manchmal, ernst? Ich muss zur Erkenntnis kommen, dass ich jetzt Veganer werde? Und dann werde ich daran erinnert. Und dann merke ich, dann kommt eine nächste Bibelstelle, Römer 14, was heißt, denn die, die fest im Glauben sind, essen alles. Und die, die schwach sind, die essen nur Gemüse. Und jetzt könnte ich hier, ja, steht da drin, ist so. Steht in der Bibel. Das ist nicht meine Erfindung, ist mir noch wichtig. Aber es wäre aus dem Kontext gerissen. Früher habe ich es aus dem Kontext gerissen. Da habe ich die Leute zugedonnert mit genau diesen Bibelstellen. Habe gesagt, du hast auch keine Ahnung. Dann kommt aber danach, die nächsten Verse heißt es, aber jetzt verurteile niemanden aufgrund dessen, was er ist. Weil ich wäre ja dann genau gleich. Ich würde ja dann genau gleich den verurteilen, was er jetzt ist, so wie ich verurteilt werde, weil ich Fleisch esse. Und dann werde ich daran erinnern und am Schluss, was geschieht, dann sage ich doch nichts anderes als, ich mache dir gerne deinen veganen Burger. Kein Ding. Voll cool. That's it. Ich gehe nicht mal darauf ein, mache ich nicht mehr. Wenn mich jemand fragt, dann mache ich das. Wenn ich merke, dass es dem Wort widerspricht und mich jemand versucht zu überzeugen, dann werde ich mit dem Wort argumentieren, das mache ich. Aber ich werde keinen Veganer davon überzeugen, dass er Fleisch essen muss. Mache ich nicht. Warum? Weil es nicht an mir ist, dieses Urteil zu fällen. Es ist nicht an mir. Und versteht ihr, Versuchung heißt ja, das ist sehr vielschichtig. Das ist nicht einfach mit einer Antwort getan. Das hat mit dem Leben zu tun, dass wir leben, weil Christus in uns lebt. Und du wirst zum Zeugnis dessen, wer er ist, aufgrund dessen, wie du reagierst auf solche Versuchungen. Da können wir einen Unterschied machen in der Welt, Leute. Halleluja. Und zwar richtig cool. Und darum werden wir auch aufgefordert, und das ist eine ziemlich schwierige Aufforderung, und trotzdem finde ich sie sensationell. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wisst ihr, bei den Aposteln früher, das finde ich, müssen wir nicht mehr tun, aber das war so, dass die bei Zusammenkünften häufig gefragt haben, wer hat etwas zu bringen, wo ist Sünde oder wo ist eine Verfehlung in deinem Leben, und dann wurde das vor der Gemeinschaft besprochen und dann hat man dafür gebetet. Das gäbe ganz lange Gottesdienste, glaube ich, wenn jeder zuerst bekennt, was jetzt gerade nicht so gut gelaufen ist, oder? Aber da hat es was drin, da ist was drin, da heißt, bekennt einander eure Sachen. Warum sagt das Gott? Wisst ihr warum? Weil Gott genau weiß, dass Versuchung, die wir zudecken, die wir versuchen hinter irgendeiner Mauer zu halten, uns kaputt macht. Punkt. Da gibt es nichts Schönes drin. Wenn Versuchung dein Leben prägt, ich bringe jetzt so ein Hardcore-Beispiel. Du hast eine Affäre mit einer Frau und bist verheiratet und jetzt verheimlichst du das und das ziehst du durch. Wie lange? Weißt du wie lange? Bis du zusammenbrichst. Bis es nicht mehr geht. Versuchung, die gelebt wird und der wir nachgehen, der wir nacheifern, zerstört uns. Über lang oder kurz. Es ist so. Da gibt es nichts Tolles. Aber wir haben das Mittel, und jetzt komme ich wieder auf das, was ich gesagt habe. Es geht darum, wie reagieren wir darauf? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, und jetzt bist du ein Mann und dich betrifft das. Ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde an einem Ort sind, wenn dir das passiert, dass du als allererstes in der Gemeinde Menschen hast, zu denen gehst du und mit denen sprichst du darüber. Und dann betet ihr füreinander. Und dann proklamieren wir das Wort. Und dann werden wir Lösungen miteinander von Gott kriegen für diese Situation. Und dann ist die Gnade da, die uns befähigt dazu, aus dem rauszugehen und wieder auf den Track mit Jesus zu gehen. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet nicht, und ich weiß, das wird jetzt hart tönen, Gnade bedeutet nicht, dass das deine Ausrede ist, um in dieser Versuchung zu bleiben. Das bedeutet nicht Gnade. Weißt du, warum nicht? Weil du dann Jesus nochmals ans Kreuz nagelst. Der hat das nicht für dich getragen, damit du nachher ihn als Ausrede bringst. Und bitte, bitte leg dieses Verständnis von Gnade ab, bitte, von ganzem Herzen. Gnade befähigt uns nicht zu sündigen und danach zu sagen, ist okay, weil wir haben ja Gnade. Mach das Werk von Christus nicht klein. Jesus ging ans Kreuz und wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen es nicht verstecken. Es gibt keine Verdammnis und kein Verstecken mehr in dem. Jesus will, dass wir Gemeinschaft haben und diese Gemeinschaft eine Kraft erleben, die die Welt nicht kennt. Verstehst du, die Welt wird dann gleich kommen mit, okay, dann müssen wir schauen, da stimmt etwas nicht, Trennung, vielleicht macht es Sinn, dass ihr euch scheiden lasst. Dann gibt es 4 verschiedene Formen, wie dieser Scheidungsweg eingeschlagen werden kann. Die werden nicht als allererstes kommen und sagen, was ist denn nicht gut? Lasst uns hinschauen. Was ist der göttliche Gedanke? Was will Gott mit euch machen? Wo will er hingehen mit euch? Das wird die Welt nicht als Antwort liefern. Und darum, ich möchte euch wirklich ermutigen, seid wahr. Begegnet dem mit Wahrheit. Begegnet dem mit dem, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, wenn Versuchung an euch herantritt. Gott ist sensationell und ich kann euch eines versprechen, er hat für alles eine Lösung. Er hat es für alles. Mag dein Problem so groß sein, dass du das Gefühl hast, da geht nichts mehr. Bei ihm geht's. Römer 8 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und wenn wir den nächsten Vers dazu nehmen, Römer 8, 2, dann heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Halleluja! Das heißt also, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das nicht nur eine Floskel, sondern dann gilt genau dieser Spruch. Du bist freigemacht worden durch das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Und du wirst nicht mehr bemessen nach dem Gesetz, wo die Sünde Tod zur Folge hat. Halleluja. Aber du wirst auch nicht gemessen nach dem Motto, je mehr ich sündige, desto mehr habe ich ja die Gnade dann und desto mehr wird mir noch vergeben. Da wird Paulus übrigens auch konfrontiert damit, oder? Das ist schon spannend. Lest die Bibel, kann ich euch sowieso empfehlen. Ganz ein tolles Buch, kann man auch erwerben. Ist auch online verfügbar. Ist übrigens bis heute das meist übersetzte Buch der Welt und das meist verkaufte Buch der Welt. Bestseller zum Trotz. Die Bibel bleibt Nummer 1. Halleluja. Wisst ihr warum? Weil Gott gesagt hat, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Das heißt, Platz 1 ist besetzt. Gut. Das heißt, du bist nicht mehr unter dem Gesetz und wirst nicht mehr darüber beurteilt und es kommt nicht der Tod, wenn die Sünde da ist. Heißt das jetzt, dass wir Freude haben an Verfehlungen? Nein. Heißt das, dass wir jetzt allen Verfehlungen widerstehen können? Das ist jetzt gemein, die Frage ist gemein. Meine Antwort, in Jesus ja. Falsche Antwort, ich kann's. Geht nicht, ich weiß es. Macht aber auch nichts. Weil ich das auch nicht muss. Weil ich weiß, ich kann mich auf Jesus verlassen. Und jetzt gebe ich euch so zum Schluss und dann möchte ich das so richtig elegant überleiten dann in den Worship. Die können gerne nach vorne kommen. Gebe ich euch noch was von mir mit. Was mache ich, wenn eine Versuchung kommt und ich habe gerade keine biblische Antwort? Ich worshipe innerlich. Das ist tatsächlich so. Das mache ich echt. Ich habe häufig so Situationen, wo ich jetzt gerade weiß, jetzt reagiere ich extrem emotional oder ich reagiere nur aus dem Verstand heraus. Da möchte ich noch was dazu sagen. Genau, der Verstand. Das ist so eine Antwort, die erhalte ich noch häufig, wenn ich mit Menschen spreche, gerade zum Beispiel beim Thema Ernährung. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, dass wir uns richtig ernähren. Achtung! Wisst ihr, was ihr gekriegt habt? Habt ihr wirklich Verstand gekriegt für das? Was ist der Unterschied zur Welt? Hat die Welt keinen Verstand? Hatten wir keinen Verstand, bevor wir an Jesus glaubten? Jeder hat einen Verstand gekriegt, auch bevor er Jesus kennengelernt hat. Wisst ihr, was neu ist? Euer Geist kommt zum Leben. Der Heilige Geist kommt zu euch. Und deshalb haben wir so viele Bibelstellen, wo es heißt, verlasst euch nicht auf euren Verstand, sondern verlasst euch alleine auf Gott, auf den Heiligen Geist und auf Jesus Christus. Diese Ausrede von wegen, wir haben einen Verstand gekriegt und jetzt können wir das ja auch so abhandeln, das ist wirklich eine Ausrede für uns selbst, für nichts sonst. Gott wird unseren Verstand nutzen. Der Heilige Geist wird ihn durchdringen und das ist eigentlich die Idee von dem, dass der Geist über allem steht, dass dann der Verstand durchdrungen wird und dass das, was wir sprechen, Leben ist, das rauskommt. Aber nicht, weil wir eine logistische Abhandlung dessen haben, sondern weil Erkenntnis in unserem Leben gewachsen ist, den Verstand durchdringt, die Gesinnung verändert wird. Kennt ihr diesen Spruch? Verändert eure Gesinnung, verändert euer Denken. Und dann kommt Göttliches heraus. Und dann weißt du, dass zum Beispiel beim 1. Timotheus 4 ein paar Verse weiter unten steht, alles ist uns gegeben zum Essen, wenn wir es mit Danksagung nehmen, weil es von Gott geheiligt ist. Und da steht halt alles. Und ich rufe jetzt nicht auf, dass wir alles essen müssen und rausgehen und gleich die nächste Schnecke killen. Ich rufe auf dazu, dass ich sage, lass dich durchdringen von dem, was das Wort sagt, was der Heilige Geist in dir wirkt. Und ganz ehrlich, für den einen ist es gut, dass er das ist. Für den anderen ist es gut, dass er das ist. Aus der Erkenntnis dessen, was Gott dir gibt für dein Leben, wo du dran bist. Halleluja. Und lasst uns doch einfach da einstehen. Lasst uns einfach sagen, wir wollen diesen Unterschied machen. Wenn Versuchung an uns gerät, so what? I don't care. Und ich habe gesagt, ich habe dieses Worship-Ding und ich habe da so ein Lied. Wenn mir solche Situationen begegnen, wo ich dann wirklich versucht werde, da gibt es ein Lied mit einem Satz, den singe ich dann innerlich. Und dann singe ich innerlich und sage, I raise a hallelujah. In the presence of my enemy. Und dann macht das innerlich, oh ja, genau. Ha, da steht jetzt die Versuchung, der Feind ist da. Und dann sage ich nochmals, I raise a hallelujah. In the presence of my enemies. Und dann kommt das immer mehr. Und dann merke ich, hey, jetzt geschieht was mit mir, mit meinem Geist. Es geschieht was in meinem Denken. Und ich merke dann, wie, das ist ja nur die Versuchung. Ich gehe wieder. Tschüss, ciao, einen schönen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.